Kiew ist die ukrainische Hauptstadt und mit 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bis zum Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 die 7. größte Stadt in Europa. Fast jeder 10. Ukrainer lebt in Kiew und Bürgermeister dieser Stadt ist Vitali Klitschko. Den kennen viele von euch als Boxer, als Schwergewichtsboxer. Und Vitali Klitschko hat eine ganze Zeit lang in Deutschland gelebt, weil er für den deutschen Boxstall gekämpft hat. Wie gesagt, jetzt ist er Bürgermeister der Stadt Kiew, einer der mächtigsten ukrainischen Politiker. Und ich habe ihn in Kiew getroffen und mit ihm über die aktuelle Lage gesprochen, aber auch darüber, wie er die ukrainische Regierung sieht. Und ich war überrascht, wie offen und kritisch er in diesem Gespräch darüber geredet hat. Das Interview haben wir auf Deutsch geführt, denn Vitali Klitschko spricht immer noch ganz gutes Deutsch. Manchmal hakt es ein bisschen, aber wie gesagt, wir konnten das ganze Interview auf Deutsch führen, brauchten keine Übersetzerin, keinen Übersetzer. Das hat das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht.
Vor 2 Jahren hat sogar Weltexperten hat uns ein paar Tage oder ein paar Wochen gegeben gegen die stärkste und die größte Armee in der Welt, russische Armee. Und überraschenderweise, unsere Soldaten hat Wien zum Sieg gezeigt und gezeigt, dass wir sind auf unseres Land und die ganze Welt überrascht. Wir kämpfen erfolgreich, verteidigen erfolgreich seit 2 Jahren unser Land gegen die stärkste und die größte Armee.
Klitschko, das hört man vielleicht an diesem Zitat, das ist immer noch ein Kämpfer. Also auch als wir ihn getroffen haben, als er in sein Büro kommt, wo wir auf ihn gewartet haben, im Rathaus der Stadt Kiew, da hat er uns erstmal so einen Fistbump gegeben und war relativ locker drauf. Wie gesagt, ist immer noch ein Kämpfer und auch noch ziemlich sportlich. Ja, und ich habe natürlich gefragt, wie es den Menschen in Kiew geht und was sich der Bürgermeister wünscht, wie es in der Stadt aussieht, aber auch darüber, was er zu den Korruptionsvorwürfen sagt, die immer wieder laut werden, wenn es um die Ukraine geht, was er zum Präsidenten sagt, zu Selenskyj, mit dem er schon seit längerem, naja, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen im Clinch liegt. Und ich habe ihn natürlich auch damit konfrontiert, wie es mit seinen beiden Söhnen bestellt ist. Die beiden sind Erwachsene, leben aber in Deutschland und kämpfen nicht wie hunderttausende andere Ukrainer in ihrem Land, um es gegen die Russen zu verteidigen. Dieses Interview, darüber geht's jetzt in der aktuellen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Jeder in der Ukraine träumt um das Frieden, träumt um das Kriegsende. Aber wir sind müde, aber trotzdem wir verstehen, dass es, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir verteidigen nicht unser Territorium. Wir verteidigen unser Recht, in einem demokratischen europäischen Land zu leben, weil keine Geheimnis, die sehen von diesem Krieg. Putin akzeptiert Ukraine nicht als unabhängiges Land. Putin will Ukraine annexieren. Putin sieht Ukraine als Teil von russischer Imperie. Und wir wollen nicht zurück in Vergangenheit. Wir sehen unsere Zukunft als Teil von europäischer Familie. Und dafür kämpfen wir.
Hallo, ich bin Jan Jessen. Ich bin Journalist bei der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung, Politikredakteur. Aber gleichzeitig auch Krisen- und Kriegsberichterstatter für die Funke Mediengruppe, zu der die NAZ gehört. Meine Berichte könnt ihr lesen auf den Seiten der NAZ, natürlich auch in unseren Zeitungen, aber auch auf den anderen Portalen unserer Gruppe, beispielsweise Hamburger Abendblatt, WAZ, Berliner Morgenpost, Thüringer Allgemeine oder andere. Über den Krieg in der Ukraine berichte ich, seit dieser Krieg begonnen hat, im Februar 2022. Ich war jetzt also schon zigmal vor Ort, insgesamt rund 200 Tage. Und Ende April war ich in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Kiew, das ist eine wirklich sehr moderne Metropole, kann man sagen. War sehr bekannt für das Nachtleben vor dem Krieg, vor der Invasion. Der Krieg hat natürlich auch in Kiew einiges verändert. Allerdings, wenn man heute in der Stadt ist, hat man erstmal so auf den ersten Blick, kann man gar nicht so feststellen, dass da Krieg ist. Also die Geschäfte sind offen, die Restaurants sind offen, die Straßen sind voll mit Menschen. Das ist ganz anders als im Februar 2022, als die Russen vor den Toren der Stadt standen und die Stadt sehr, sehr leer war. Das war ziemlich gespenstisch und dystopisch damals. Mittlerweile, wie gesagt, ist das Leben wieder nach Kiew zurückgekehrt und wenn nicht die ganze Zeit oder immer wieder Luftalarm wäre, wenn die Stadt nicht immer wieder mal angegriffen würde, insbesondere nachts, mit russischen Raketen, dann könnte man den Eindruck haben, es ist eine ganz normale, pulsierende europäische Großstadt. Was auch noch ein Unterschied ist, sicherlich zu der Zeit vor dem Krieg, ist, dass es eine Ausgangssperre gibt, die nachts gilt. Also da kann man sich eben nicht in Kiew bewegen. Das heißt, das ganze Nightlife, für das Kiew sehr bekannt war, das ist gibt es einfach nicht mehr in der Form, wie es vor dem Krieg war. Ich habe Vitali Klitschko getroffen im Rathaus der Stadt Kiew. Das ist ein relativ unscheinbares Gebäude. Und ja, wir hatten vorher schon ein paar Wochen versucht, ihn zu bekommen. Das gestaltete sich nicht ganz so einfach. Er ist ein relativ hochrangiger Politiker, aber dann hat es dann endlich geklappt. Wir waren im Rathaus der Stadt und Klitschko, das muss man sagen, hat immer Tacheles gesprochen. Was ihn besonders aufregt, sind natürlich nicht nur die Luftangriffe auf die Stadt selber, sondern auch die kritische Infrastruktur, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch deutlich zugelegt haben, also auch nach unserem Besuch in Kiew, zielen die Russen ganz massiv auf die kritische Infrastruktur des Landes ab, wollen das Land in Dunkelheit bomben, möglicherweise vor dem kommenden Winter in Kälte bomben. Und dazu hat Klitschko eine sehr, sehr dezidierte Meinung.
Besonders zynisch war damals im Winter 2022, 2023, wo vor dem Winter Russen hat versucht, unsere Infrastruktur zu zerstören und mit anderen Worten, das ist eine Volksmord, das ist eine Terror, friedliche Menschen einfach frieren zu lassen und ohne Heizung, Strom und Wasser in unsere die größte Stadt in Osteuropa überleben zu lassen.
Wir haben also mit Klitschko gesprochen in seinem Büro. Das ist ein sehr, sehr großes Büro. Es hängt voll mit irgendwelchen Andenken, Mitbringseln von Menschen, die ihn besucht haben. Was ich total spannend fand, war, dass da ein Porträt von Vitali Saluschny hing. Saluschny ist euch vielleicht bekannt, der Name, das war früher der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, ist ein enger Freund von Klitschko. Und übrigens, als wir mit ihm gesprochen haben, mit Klitschko, da klingelte auch zwischendurch das Telefon und Saluschny war dran. Saluschny ist jetzt nicht mehr Oberbefehlshaber der Armee, sondern ist von Selenskyj abgesetzt worden. Das war ein ziemlich langer Streit, der sich da abgespielt hat. Und auch darüber haben wir dann natürlich mit Klitschko gesprochen. Begonnen habe ich erstmal, bevor ich mit diesen politischen Streitthemen angefangen habe. Man muss ja in so Interviews immer ein bisschen vorsichtig sich an den Gesprächspartner, an den jeweiligen herantasten, habe ich ihn auch danach gefragt, wie die Verfassung der Menschen in seiner Stadt ist.
Denke ich mal, dieser Krieg hat jeder Bürger in unseres Land verändert. Wir schätzen viel mehr. Krieg haben wir nicht richtig geschätzt, was bedeutet Frieden. Oh. Was bedeutet Ruhe, was bedeutet nicht zu hören die Luftalarm, was bedeutet nicht, dass es Stunden oder Tage oder Wochen in Bunker zu sitzen.
Bo Klitschko, der übrigens seit 2014 schon Bürgermeister von Kiew ist, also es war ja die Zeit, ihr erinnert euch, vor 10 Jahren, als die Menschen auf dem Maidan demonstriert haben für mehr Freiheit, für eine Annäherung an Europa. Wo der genau wohnt, das weiß man nicht, also irgendwo in einem Vorort von Kiew, nachdem er also, wie gesagt, lange, lange Zeit in Hamburg gelebt hat, da wo auch noch seine Ex-Frau und seine beiden Söhne leben, die haben da irgendwie eine große Villa. Er lebt mit seiner Tochter, wie gesagt, in Kiew selbst, regiert eben die Hauptstadt seit 10 Jahren. Viele Männer im wehrfähigen Alter sind aus der Ukraine geflohen. Also Menschen, die eigentlich in dem Alter sind, in dem sie eingezogen werden könnten, zwischen 25 und 60 Jahre, die haben das Land verlassen. Insgesamt um die 700.000, 200.000 alleine in Deutschland. Und das stellt das Land vor ein großes Problem. Viele derjenigen, die sich am Anfang des Krieges freiwillig gemeldet haben, sind mittlerweile tot oder so schwer verletzt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Und darüber habe ich auch mit Vitali Klitschko gesprochen. Also er ist im Land geblieben, natürlich. Als Bürgermeister von Kiew konnte er sich natürlich nicht auf den Weg machen. Er ist nicht nur ehemaliger Boxer, sondern er ist auch Offizier der Reserve. Darauf hat er sehr viel Wert gelegt. Also dass er im Fall des Falles auch zur Waffe greifen würde, hat mir auch berichtet, wie das eben im Februar 2022 war, als die russische Invasion begann und die russischen Truppen an der Grenze zu Kiew standen und wie er da eben auch selber eine Waffe getragen hat und gesagt hat, also eben, wenn es denn so weit gekommen wäre, dass die Russen in die Stadt reingegangen wären, da hätte er sich dann eben auch entsprechend verteidigt. Er sagt aber auch, man kann eben niemanden zwingen, an die Front zu gehen. Das ist eine Riesendiskussion gerade in der Ukraine. Wie kriegen wir das hin, dass wir neue Soldaten rekrutieren können, ohne zu viel Zwang auszuüben? Also, Sie sagen, wir kämpfen eben für die Demokratie, wir kämpfen für die Freiheit. Und wir können uns ja nicht so verhalten, wie die Russen die Menschen zum Dienst an der Waffe zwingen. Ein großes Thema in der Ukraine, mit dem sich eben auch Vitali Klitschko beschäftigt hat. Er sagt ganz klar, man darf Menschen nicht zwingen, denn das ist im Prinzip, sind die wertlos an der Front. Also jemand, der gezwungen wird zu kämpfen, obwohl er das nicht möchte, der wird natürlich nicht gut kämpfen. Zwei junge Männer, die Söhne Klitschkos, die leben in Hamburg, sind eigentlich im wehrfähigen Alter. Und ich habe ihn dann gefragt und merkte auch, das war ihm eine Frage, die war ihm schon so ein bisschen unangenehm, was denn mit seinen beiden Söhnen sei, ob er denn schon mal mit denen gesprochen habe und sie gefragt habe, ob sie in die Ukraine zurückkommen würden.
Die Sohn ist viel zu klein. Gerade letzte Woche mein Sohn, die Jüngere, 19 geworden, studiert jetzt im Moment, und die Ältere, 22, studiert auch. Ich glaube, wenn die nach der Studie, die gehen sofort zurück.
Außerdem habe ich die Frage angesprochen, ob Klitschko möglicherweise eine neue Flüchtlingswelle auf Europa, auf Deutschland zukommen sieht. Es gibt also in der Ukraine alleine 5 Millionen Binnenvertriebene, Menschen, die also nicht das Land verlassen haben, sondern noch vor Ort sind, deren Versorgung immer schwieriger wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Indizien dafür, dass die Russen möglicherweise eine größere Sommeroffensive planen. Wir erleben ja jetzt in den vergangenen Wochen, dass an allen Frontabschnitten vom Süden, unten bei Saporischschja, bis in den Nordosten bei Kharkiv gekämpft wird, dass die Russen da kleine, zumindest mal taktische Geländegewinne gemacht haben. Und die Befürchtung besteht, dass möglicherweise das eine neue Flüchtlingswelle auslösen könnte. Würde eben auch für Deutschland bedeuten, nochmal vielleicht Zehntausende, gar Hunderttausende neue Geflüchtete. Und dazu habe ich Klitschko auch gefragt. Er ist allerdings nicht der Meinung, dass es zu so einer Flüchtlingswelle kommen kann.
Glaube ich nicht. Möchte ich an Deutschland bedanken, weil Deutschland ist die größte Zahl von unseren Flüchtlingen genommen. Mehr als 1 Million Ukrainer befinden sich jetzt im Moment in Deutschland. Und für uns eine riesige Herausforderung nach dem Kriegsende, unsere Menschen zurückzubringen. Und die kommen zurück in die Ukraine. Nur mit ein paar wichtigen Kriterien. Die erste, die Frieden muss wieder da sein. Die zweite Kriterien, die brauchen Arbeitsplätze, die brauchen gute Monatsgage und die brauchen eine Lebensqualität. Und ich bin als Bürgermeister von Hauptstadt auch, das ist ein Teil von meiner Verantwortung, die Service an Menschen zu geben. Und Arbeitsplätze und die Wirtschaft in unserem Land muss wieder gut arbeiten, weil ist kein Geheimnis, dieser Krieg hat nicht unsere Infrastruktur ruiniert. Auch die Lebensqualität ist im Moment bei Menschen runtergegangen. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen, was betrifft Service, was geben wir Menschen, aber trotzdem, alle unsere Spitäle funktionieren, unsere Ausbildung, meine ich Schulen, Kindergarten, Hochschulen, Unis, alles funktioniert in dieser schwierigen Zeit. Wir haben selbstverständlich Logistik, es gibt keine Luftverbindung jetzt im Moment, mit der Welt, das Luftraum ist geschlossen. Der einzige Weg durch die Polen oder Slowakei nach Westen, was betrifft Import, Export, was betrifft unsere Wirtschaft, haben wir viele Herausforderungen. Aber wir kämpfen weiter und wir zeigen, wir sind bereit zu kämpfen für unsere Zukunft und nicht einfach uns Ukraine zu brechen, weil wir kämpfen für die Zukunft unserer Kinder, für unsere Zukunft. Und wir sind überzeugt, wir gewinnen den Krieg, wir stoppen den Krieg, wir stoppen Russen und Russland hat riesige Pläne gehabt, was betrifft die Ukraine, aber alle Pläne bis heute nicht realisierbar, haben wir alle Pläne von Putin zerstört.
In den vergangenen Wochen ein Riesenthema war auch immer, wie gehen wir denn eigentlich mit der Unterstützung der Ukraine um? Also ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis ein amerikanisches Hilfspaket freigegeben worden ist. Das ist also monatelang, war das Bestandteil innenpolitischer Streitigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten. Die Stimmung in der Ukraine wurde auch deswegen immer schlechter. Jetzt ist dieses Hilfspaket wieder freigegeben worden. Trotzdem kommt immer noch zu wenig in der Ukraine an benötigten Waffen, an benötigten Rüstungsgüter. Da sagen uns immer wieder Gesprächspartner, die wir da vor Ort haben, natürlich Soldaten an der Front, aber auch Politikerinnen und Politiker. Und auch dazu habe ich Vitali Klitschko gefragt, also was ist eigentlich das, was ihr am dringendsten braucht, wenn es um das Thema Waffen geht?
Sicherheit Nummer eins in unserer Stadt und alle anderen Städte, das stimmt, Kiew am besten geschützt, was betrifft Luftabwehr, aber trotzdem haben wir Defizit von Luftabwehrsystemen. Und deswegen haben wir einen kleinen Kreis. Was bedeutet kleiner Kreis? Schießen wir ab die Kamikaze-Drohnen, russische Raketen um die Stadt. Das muss ein größerer Kreis, um unsere Stadt zu haben, dass es auf die Raketen und Kamikaze-Drohnen auf den Weg zum Hauptstadt zu abschießen. Deswegen wir haben nie genug solche Systeme. Deswegen Teile von abgeschossenen Raketen fallen runter auf unsere Hauptstadt und deswegen ruinieren Gebäude und umbringen unsere Bürger. Wir brauchen mehr Unterstützung und Luftabwehr spielt auch eine wichtige Rolle. Möchte ich Gelegenheit nutzen, danke an Deutschland auf RSC-Systeme, was funktioniert richtig gut und unsere Militär sind richtig glücklich, solche moderne Luftabwehrsysteme aus Deutschland zu haben. Danke dafür, möchte ich sagen. Aber wir brauchen noch mehr, weil wir brauchen für unsere Bürger in Odessa, Dnipro und Kharkiv brauchen auch genau das gleiche gute Schutz, was betrifft Luftabwehrsysteme.
Die Verteidigung gegen die russischen Aggressoren ist das eine. Natürlich muss es jetzt erstmal darum gehen, den russischen Vormarsch aufzuhalten, die Russen möglicherweise, die russischen Streitkräfte möglicherweise wieder zurückdrängen zu können, möglicherweise ganz aus der Ukraine herauszudrängen. Aber das andere Thema ist natürlich, wie geht es dann weiter? Also wir sehen, wenn wir durch die Ukraine fahren, ein unfassbares Maß an Zerstörung. Ganze Städte wie Marinka, Avdiivka, Bachmut, Chasivya, Issyum oder andere Kleinstädte sind komplette Ruinenlandschaften, sind komplett zerstört. Genauso wie Dutzende, wenn nicht Hunderte von Dörfern. Also das Ausmaß der Zerstörung ist einfach gigantisch. Und deswegen gibt es eben jetzt schon Überlegungen, wie kann der Wiederaufbau nach dem Krieg gestaltet werden. Es gab zwei Tage, bevor wir diesen Podcast veröffentlichen, gab es eine Wiederaufbaukonferenz in Berlin zum Thema, eine von vielen, die sich mit der Frage beschäftigt, also wie bekommen wir das hin, dass dieses Land nach dem Krieg wieder vernünftig aufgebaut werden kann. Dem entgegen, diesem Wiederaufbau, steht ein Problem, für das die Ukraine sehr bekannt ist, nämlich das Thema Korruption. Also die Ukraine galt zumindest bis 2012 als eines der korruptesten Länder in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Transparency International, eine Organisation, die sich eben mit dem Thema Korruption sehr intensiv beschäftigt, sagt, die Ukraine sei da auf einem guten Weg. Gleichwohl gibt es natürlich viele Menschen bei den westlichen Verbündeten, die sagen, naja, ob man Milliarden in die Ukraine bringen kann, für den Wiederaufbau, ohne die Gewährleistung zu haben, dass das eben nicht in irgendwelche dunklen Kanäle fließt, das sei eben sehr schwierig. Und ich habe Klitschko dann auch gefragt, was er über das Thema Korruption denkt. Ob er denkt, dass die ukrainische Regierung genug unternimmt, um der Korruption Herr zu werden. Und das war ganz spannend, weil er hat dann erstmal 5 Sekunden, 10 Sekunden gezögert, gar nichts gesagt, nur geguckt. Und dann hat er Folgendes gesagt.
Diese Frage können Sie an jede unserer Bürger stellen und ich bin mir als sicher, jeder Bürger sagt nein.
Nicht genug. Und Sie persönlich?
Oh, ich habe genau das gleiche Meinung.
Okay.
Also eine spannende Antwort. Der Bürgermeister von Kiew, der mit Abstand größten Stadt in der Ukraine, ein Mann, der auf einem sehr wichtigen Posten ist, natürlich eigentlich auch im Grunde genommen Teil der Regierung ist. Dieser Mann sagt, unsere Regierung tut nicht genug gegen die Korruption. Das fand ich schon mal eine ganz spannende Aussage. Und dass er dieser Regierung und auch dem Präsidenten kritisch gegenübersteht, das sieht man auch in seinem Büro. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, wie es da aussieht. Also ganz viele Mitbringsel aus der ganzen Welt, irgendwelche Leute, die ihn besucht haben und die da Bücher mitgebracht haben oder irgendwelche Plaketten, Medaillen, was weiß ich. Und nur ein Bild von Saluzhny, also diesem früheren Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Kein Bild von Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine. Das ist schon mal spannend und zeigt für mich natürlich, dass es da gewisse Spannungsverhältnisse gibt. Und Klitschko sprach eben auch darüber, dass es in der ukrainischen Regierung oder in der Ukraine generell trotz des Krieges zu viele Menschen mit politischen Ambitionen gäbe und man eigentlich diese politischen Ambitionen hintanstellen müsste. Und ich habe ihn daraufhin gefragt, naja gut, also wenn man politische Ambitionen hintanstellt, bedeutet das ja im gleichen Atemzug, dass man politische Ambitionen hat und ob er, Klitschko, denn auch solche politischen Ambitionen habe.
Das ist eine provokative Frage, weil viele Politiker denken, ob er am Posten eine bestimmte Sessel. Ukraine kann nicht existieren in ein paar Monaten, wenn werden wir nicht stark. Und über welche Träume können wir sagen? Heute, wir müssen eine realisieren, einen Wunsch, Krieg zu beenden, den Krieg zu gewinnen, zu beenden, Krieg, wieder Frieden in unser Land zu bringen. Und danach können wir über unsere politischen Ambitionen zu sprechen. Aber leider gibt es sehr viele Politiker jetzt im Moment, ich spreche über die zentrale Regierung auch, für die ist persönliche Ambitionen spielen viel mehr wichtige Rolle als die Interessen des Landes.
Auch da wieder eine deutliche Kritik an Regierungsmitgliedern. Wie gesagt, ich fand spannend, wie weit er sich aus dem Fenster gehängt hat und habe dann natürlich auch wissen wollen, wie ist denn sein Verhältnis zu Selenskyj? Ich wusste, dass es im Vorfeld in den Monaten vor unserer Begegnung immer wieder mal Ärger bekommen hat. Selenskyj hat Klitschko scharf kritisiert, weil er der Meinung war, dass Klitschko nicht genug für den Zivilschutz tue und möglicherweise mitverantwortlich für Todesopfer und Verletzte in Kiew sei, was Klitschko natürlich auf die Palme gebracht hat. Also das Tischtuch zwischen den beiden scheint ziemlich zerschnitten. Und ich habe ihn gefragt, warum er sich denn nicht mal, um diese Sachen aus dem Weg zu räumen, ob sie sich vielleicht mal auf einen Kaffee getroffen hätten oder er es zumindest versucht hätte, sich mit Selenskyj zu treffen. Und auch diese Antwort hat, wie ich fand, an Deutlichkeit nichts missen lassen.
Seit Kriegsanfang habe ich zigmal versucht, weil die von Hauptstadt, von Leben von Hauptstadt der Ukraine abhängt sehr viel, weil jede zehnte Ukraine lebt vielleicht noch mehr. Jede zehnte Ukraine lebt in Kiew und Kiew ist Hauptstadt. Kiew von stabilen Situationen, Kiew abhängt die ganze Stabilität in alle Regionen der Ukraine. Kiew hat eine besondere Funktion als Hauptstadt, als Herz des Landes. Habe ich zigmal versucht, Treffen zu machen, aber nach dem Kriegsanfang habe ich leider keine Gelegenheit gehabt, Selenskyj live zu sehen. Wahrscheinlich er hat viele Aufgaben. Wahrscheinlich die Frage ist nicht wichtig, aber klar und deutlich, ich möchte keine sagen, leider in und jede Politiker in der Ukraine kann meine Wörter bestätigen. Leider, in dieser Kriegszeit gibt es keine Einigung zwischen politischen Parteien. Heute, wir müssen einig sein. Heute, wir müssen vergessen über unsere politischen Ambitionen, über politische Fahnen, weil es geht heute um die Zukunft unseres Landes. Wird Land existieren oder nicht? Und in dem Bereich einen politischen Wettbewerb zu machen, das ist, weich zu sagen, Dummheit.
Ein Thema, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, was die Ukraine natürlich sehr beschäftigt, ist dieses Thema Wiederaufbau. Und ich habe Klitschko auch gefragt, der uns ja erzählt hatte, wie viele Gebäude in seiner Stadt schon beschädigt oder zerstört worden sind, wie schwierig das ist, gerade was das Thema kritische Infrastruktur angeht, was er sich wünscht, was das Thema Wiederaufbau angeht. und was er erwartet von den westlichen Verbündeten.
Man muss auf jeden Fall Pläne zu machen. Haben wir sehr viel gesprochen über Wiederaufbau der Ukraine. Und auf erster Stelle Wiederaufbau. Alle Menschen denken, dass es die Brücke, die zerstörte Gebäude oder Straßen, das gehört dazu. Aber auf jeden Fall auf erster Stelle, was betrifft Wiederaufbau, sogenannte Marshallplan, das ist Reformen auf erster Stelle. Wir müssen uns adaptieren zum europäischen Werte, zum europäischen Gesetze, was betrifft demokratische Regeln und was betrifft Antikorruption, was betrifft Selbstverwaltung, was betrifft sehr viele Reformen, was müssen wir realisieren, das was muss realisiert werden. Ohne Antikorruptionreformen, das ist unsere Partner, kann Milliarden an Ukraine zu schicken und das wird verschwindet, wenn man hat keine Reformen, richtige gute Reformen, was betrifft europäische Art und Weise, was betrifft Antikorruption, was betrifft eine Staatsanwaltschaftsreform, was betrifft Polizei, was betrifft Selbstverwaltung und zig Reformen. Deswegen Wiederaufbau auf erster Stelle, das ist Reformen, was man muss machen. Und der nächste Schritt, der Plan, was müssen wir realisieren, was betrifft Wiederaufbau. Und das Plan muss bereit sein und realisiert sein auf ersten Tag, wenn das Krieg vorbei ist.
Und auch diese Antwort, muss man sagen, überrascht ja. Also er nimmt erstmal die Ukrainer selbst in die Pflicht. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz das Thema Korruption angesprochen, dass es immer noch eine Pest ist in der Ukraine, auch wenn sie da mittlerweile auf einem besseren Weg sind. Aber er hat ja da schon gesagt, da wünscht er sich deutlich mehr. Oder hat er sehr deutlich gesagt, dass er denkt, es wird zu wenig unternommen seitens der ukrainischen Regierung, um gegen die Korruption vorzugehen. Auch hier nochmal, wenn es um den Wiederaufbau geht, auch da bestätigt er ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass er also sagt, Korruption könnte den Wiederaufbau behindern und deswegen brauchen wir erstmal selber Reformen. Und das fand ich eben total spannend, dass er also da die ukrainische Seite in die Pflicht nimmt und sagt, wir müssen da in Vorleistung gehen, wir müssen da ins Prä gehen und Vertrauen aufbauen bei den westlichen Verbündeten, damit das Thema Wiederaufbau dann vernünftig angepackt werden kann. Ja, wie gesagt, das war ein spannendes Gespräch mit Vitali Klitschko. Das ist für uns Journalistinnen und Journalisten, ist immer so eine spannende Frage. Man muss Interviews autorisieren lassen, nennen wir das. Klingt erstmal komisch, aber ist so. Hängt damit zusammen, dass ganz häufig Interviews ein Stück weit umgeschrieben werden, weil die Antworten zu lang sind und man das einfach dann, gerade wenn man es in die Zeitung bringen will, dann einfach zu viel wird. Das würde dann irgendwie 2, 3, 4, 5 Seiten füllen. Also strafft man das Ganze und stellt vielleicht dann auch Antworten irgendwie ein bisschen neu zusammen, sodass es einfach besser zu lesen ist. Und weil das so ist, gibt man dann diese Interviews zur Autorisierung. Das heißt, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin kann dann nochmal drüber schauen und sich das angucken, ob sie fein damit sind. Und das ist immer eine ganz spannende Geschichte, weil manchmal Politikerinnen und Politiker in der Gesprächssituation deutlich schärfere Sachen sagen, als das, was sie dann am Ende in der Autorisierung stehen lassen. Also wenn eine Autorisierung zurückkommt und nichts ist mehr so, wie es im Gespräch war, dann druckt man das Interview natürlich nicht. Aber mit kleinen Modifikationen kann man dann natürlich leben. Und da war ich jetzt natürlich auch gespannt, als wir das zurückgekriegt haben. Was macht er da? Wie geht er mit diesen scharfen Attacken gegen Zelensky, gegen die ukrainische Regierung um? Lässt er das da drin stehen oder streicht er das da raus, weil es ihm dann doch zu heiß ist? Er hat alles drinstehen lassen und das fand ich einfach ganz spannend. Das Interview ist dann auch relativ gut angenommen worden von anderen Medien und hat sicherlich auch nochmal für Diskussionen in Deutschland gesorgt. Insofern war das eine schöne Geschichte. Es hat mich auch sehr gefreut, Klitschko mal selber kennenzulernen. Im persönlichen Umgang war sehr einfach, sehr freundlich, hatte also keine Attitüde von Politikern, die Journalisten eher als lästig empfinden, sondern er war eben offen für alles und hat, wie gesagt, ganz entspannt mit uns gesprochen, hat auch deutlich den Zeitrahmen, den wir hatten, überschritten. War also alles gut und wie gesagt, für mich persönlich auch eine schöne Erfahrung, mit dem Mann zu sprechen und ich hoffe, für euch war es auch interessant. mal, es war jetzt mal heute mal so ein bisschen anderes Format unseres Podcasts, So fühlt sich Krieg an. Aber ich hoffe, dass es für euch gleichwohl spannend war. Den Podcast hat Alexander Baumeister produziert. Er ist Journalist und Hörfunkredakteur bei einem Radiosender der Funke Mediengruppe. Haben wir auch, wissen weniger, aber wir haben tatsächlich auch unter unserem Dach viele gerade Lokalradiosender. Und meine Bitte an euch, falls euch der Podcast gefällt, supportet uns, unterstützt uns, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo uns auch immer zu hört. Lasst uns Likes da oder ein positives Feedback. Und schön wäre es natürlich auch, wenn ihr uns empfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, an Verwandte, an Bekannte, an andere nette Leute, für die das Thema vielleicht interessant sein könnte. Das war's erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch alles Gute, bis dann, macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.